Ciao zusammen, herzlich willkommen bei Let's Talk Deep, der Podcast, der sich der mentalen Gesundheit von Männern widmet. So, es ist einige Zeit vergangen, seit ich hier im Studio in St. Gallen eine Folge aufgenommen habe. Heute sind wir wieder so weit und was das heisst, wenn ich in St. Gallen bin, dass ich nicht allein bin. Ich habe die Möglichkeit, heute durch einen persönlichen Kontakt ein sehr, sehr spannendes Gespräch führen, auf das ich mich schon wirklich länger gefreut habe. Durch ein paar terminliche Verschiebungen hat es jetzt noch ein bisschen länger gedauert, aber das spielt da überhaupt keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass wir heute hier miteinander hocken und zusammen ein bisschen reden können. Ja, ich glaube, es ist am einfachsten, wenn sich der Severin, der da neben mir hockt, zuerst mal selber vorstellt. Severin, auch von mir nochmal danke dir vielmals, dass du heute mit dabei bist. Ich bin sehr gespannt, was der erste Deep Talk, der erste Männer-Talk, den Namen werden wir im Verlauf von dem Podcast sicher noch definieren, mit der Community zusammen, so ergibt. Und ich glaube, es wäre am spannendsten, wenn du einfach mal dich kurz vorstellst, sagst, wer du bist, wie dein Weg bis jetzt so ein bisschen bis dahin ausgesehen hat und was du so machst.
Ja, hey Leon, danke vielmals für die Möglichkeit. Das erste Mal ein riesen Privileg, dass wir das zusammen machen können heute. Ich habe mich sehr gefreut in den letzten Wochen, immer wieder daran gedacht und ja, einfach die Möglichkeit zu haben, über so ein Thema in einem persönlichen Raum können zu reden. Darum zu mir, ich habe vielleicht ein bisschen eine unkonventionelle Story. Also ich habe wirklich mein Leben lang, hat sich alles um ein Thema gedreht, und zwar Tennis, Profisport. Ich wollte das Nummer 1 der Welt werden damals. Ich wollte Grand Slams gewinnen, in den grössten Stadien der Welt auftreten und vor grossem Publikum spielen. Ich habe den Traum, bis ich 18 war, verfolgt und habe ja, relativ, würde sagen, viel Erfolg gehabt in diesem Bereich auf nationaler Ebene. Ich konnte dort viele Erfahrungen sammeln. Ich habe dann aber den Sprung ins Internationale und vor allem dann auch ins eigentliche Profi-Tennis nicht gemacht. Unter anderem dann halt auch, weil ich gemerkt habe, nach all diesen Jahren von Training und Fleiss und auch viel Reisen, dass das irgendwo durch einen nicht dem Entspruch hat, wo meine Wunschvorstellung war. Also der initiale Traum, zum Grand Slam gewinnen und Nummer 1 der Welt zu werden, das war nach wie vor prominent gewesen, aber ich habe gemerkt, dass das mit anderen Leidensdrücken und Opfern im Zusammenhang steht, wo ich persönlich nicht eingehen möchte. Und dazu sind dann auch noch Verletzungen gekommen und zusammen als Mischung habe ich mich dann für einen anderen Weg entschieden, und zwar zum klassischen Gymi abschliessen in der Schweiz. Ich komme ursprünglich aus Zürich und habe dann von dort aus mich natürlich neu orientieren und mich auch fragen, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen, jetzt wo Profisport nicht mehr im Kern ist. Und meine Antwort darauf ist eine Suche, wo ich nach wie vor dran bin, wo ich aber gemerkt habe, so wie praktisch jede andere Person das macht, wenn es Gymi abschließt, fragt sich natürlich, will ich studieren? Und für mich ist es so gewesen, da ich wirklich keine Passion hatte, irgendeine andere Richtung, habe ich dann mich einfach dafür entschieden, einen sehr breiten Studiengang anzugehen, BWL. Und die Universität in der Schweiz, die natürlich dazu am prominentesten ist die HSG. Und auf das aber zusammen mit ein paar Gesprächen mit engen Kollegen, die auch schon an der Uni waren, habe ich mich dann dafür entschieden, BWL an der Universität St. Gallen zu studieren. Und ja, habe während dieser Zeit jetzt mittlerweile schon im vierten Jahr vom Bachelor, also habe jetzt meinen Bachelor auch ziemlich rausgezögert, habe aber in dieser Zeit sehr viel über mich selber erfahren, habe angefangen mit einem oder anderen unternehmerischen Projekt, bereits schon vor dem Studium auch ein bisschen in die Richtung gegangen, habe gemerkt, dass kommt sehr nahe am Profisport an, was so ein bisschen Dynamik und auch allgemein die Erfahrung mit sich bringt, die ich hatte aus dem Sport. Halt, wie man auch sehr, sehr in einem schnellen, dynamischen Umfeld sein Unternehmen aufbaut und immer relativ schnell den Output-Feedback-Loop drin hat. Und das hat mir sehr gefallen. Ich habe aber gleichzeitig gemerkt am Anfang des Studiums, ich habe keine Ahnung, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und ich wüsste eigentlich gerne noch ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln. Bin auf das aber dann zuerst mal durch ein paar Praktika durch und dann habe ich mich auch wieder so ein bisschen am Mainstream orientiert, wo der HSG existiert. Und zwar bin ich ins Investmentbanking gegangen, habe dort vor allem im Merger and Acquisitions Bereich meine Praktika absolviert, unter anderem bei kleineren Unternehmen, aber dann auch bei grösseren Banken und habe dort sehr gut einschauen können. Habe dann aber gemerkt, das ist auch nicht wirklich das, was ich mir vorstelle in meinem Leben. Bin wieder zurück zum Unternehmertum gekommen und arbeite gerade aktuell an einem Startup, baue das auf mit der Hoffnung, dass mit dem Bachelorabschluss das dann auch könnte meine Hauptbeschäftigung werden.
Ja, Severin, sehr, sehr spannend, vor allem auch sehr facettenreich, doch ja in einem jungen Leben, wo wir jetzt beide ja immer noch haben, dass du schon so viel erlebt hast. Auf das Startup-Thema, da kommen wir sicher nochmal zurück, in einem etwas anderen Bereich, vor allem dann auch im zweiten Teil von dem Podcast. Ich würde mal gerne so ein bisschen aufs Tennis zurückzusprechen kommen, weil ich glaube, viele Jungs oder auch sonst viele Personen haben, wenn sie klein sind, so der eine Sport, wo sie ein bisschen verbissen sind. Ich bin so mittlerweile auch einfach ein Allrounder, mir macht viel Spass, aber bei mir war auch als kleiner Kicker, hey, ich will Fußballprofi werden. Bei mir ist dann, ich habe vielleicht mal mit 11, 12 noch ein Jahr bei GC geshootet, mal in einer Auswahl, aber für mich war immer schon klar, hey, für den Profifußball reicht es nicht und ich suche mir einen anderen Weg. Was war so für dich eine Entscheidung gewesen? Ich glaube, was war das bei mir gewesen? So 13, 14, wo ich gewusst habe, hey Leon, das wird nichts. Und so, wie hast du gemerkt, dass Tennis, wie du ja wirklich vorher mit dieser vollen Überzeugung, ey, ich will das Nummer 1 werden, ich finde so eine Einstellung, so eine gewisse Grundarroganz braucht es vor allem in einem Einzelsport. Deswegen, wo hast du gemerkt, dass Tennis für dich mehr als ein Hobby ist, auch wo du schon ein bisschen älter gewesen bist, 15, 16?
Ich denke, es hat sehr früh angefangen. Also klar, ganz am Anfang, ich habe mit 5 angefangen, das ist mehr von meinen Eltern ausgekommen, weil die selber auch Tennistrainer gewesen sind. Und ich bin dann mehrmals auf den Platz gegangen, hat super Spass gemacht. Ich habe dann mit 8, 9 habe ich angefangen, Turnier zu spielen, also auch kompetitiv Tennis zu spielen. Und ich habe dann eigentlich ein bisschen unerwartet mit 9 ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt mit Turnieren, die ich gespielt habe. Irgendwo durch ist mir einfach alles gelungen und ich habe extrem viele Matches gewonnen. Und ich habe dann einen rechten Sprung gemacht, auch in der Klassierung, im Schweizer Ranking. Und bin dann so mal das erste Mal mit 10 in der Top 10 von der Schweiz von meinem Jahrgang. Und das war der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird es ernst. Jetzt geht es ein bisschen um mehr. Also ich bin plötzlich an die Schweizer Meisterschaften eingeladen worden.
Das ist eigentlich auch wirklich mega früh. Also 9 ist ja wirklich ein Alter, wo man jetzt meinen würde, hey, mit 9 habe ich noch im Sandkasten gespielt. Deswegen, wow, okay.
Ja, also es ist, wie gesagt, total unerwartet gewesen, dass der Moment gekommen ist, weil ich habe wirklich nur aus Spass gespielt und ich glaube, das hat sich auch in meinem Stil, wie ich gespielt habe, widerspiegelt. Also ich habe einfach sehr, sehr befreit immer aufgespielt und habe einfach durch die Passion einfach das Ganze geliebt, auch auf dem Platz stehen, zu trainieren, Match spielen, das ist für mich die Welt gewesen. Und dann ab 10 habe ich wirklich gemerkt, ja, aber jetzt könnte es etwas werden. Und dort haben sich dann angefangen, die Träume, die Visionen zu entwickeln, um zu sagen, ich möchte wirklich das Ganze auch ernsthaft professionell angehen. Ich konnte dann mit 12 können ins Sportgymi in Zürich gehen. Dort war ich einer der ersten Klassen, die es auch für das Untergymi schon angeboten haben, dass man dort jeweils am Morgen einfach in die Schule geht und am Nachmittag dann trainiert. Also es hat mir die Möglichkeit gegeben, auch wirklich intensiv weiterhin zu trainieren. 4-5 Stunden pro Tag, Wochenende Turnier. Und dann ist das sequenziell so über die Jahre weitergegangen, dass ich immer wieder dann versucht habe, natürlich im Schweizer Ranking führen zu kommen, versucht habe, Turnier zu gewinnen, internationale Erfahrungen dann auch zu sammeln. Als ich 12, 13 war, habe ich dann die ersten internationalen Turniere angefangen zu spielen. Damals, das sind so Tennis Europe ITF-Turnier gewesen, haben sie sich genannt. Und das war eine extrem bereichernde Erfahrung gewesen, weil ich dann auch gemerkt habe, das erste Mal, wie schwierig dass das eigentlich auch ist. Also die Schwierigkeit, um dann auch in der Weltrangliste nur schon auf Junioren-Level führen zu kommen, um dort können, ja, sich gegenüber anderen durchzusetzen und natürlich auch die Erfahrung dann mit vielen Matches, die dazugekommen sind, wo man dann gegen wirklich gute Spieler spielt, die halt eben nicht aus der Schweiz sind. In der Schweiz haben wir dann mittlerweile alle gekannt, die irgendwo durch an der Spitze waren. Aber dann hat man halt plötzlich gegen einen Slowen gespielt, der irgendwo durch eine ganz andere Geschichte hat, ganz anderes Upbringing von seiner Seite und eine ganz andere Mentalität die gebracht hat. Und dann auch gemerkt haben, der Wettbewerb ist riesig und das wird tough. Also da sich durchzusetzen, das ist eine Herkulesaufgabe.
ich glaube auch gerade zu dem Punkt, wenn ich da einhaken darf, sobald man merkt, dass in einem Sport jemand darum spielt, ob er sich mal sein Brot dazu verdienen kann, weil er aus einem Land kommt, wo man nicht so eine Möglichkeit hat wie in der Schweiz, dann kommt das nochmal ganz, ganz anders über. Und vor allem noch, ich habe halt nur immer Teamsport gemacht. Und auch ich habe einmal ein internationales Turnier gespielt mit GC. Ich habe wirklich so in dem Profibereich habe ich auch wirklich wenig Erfahrung, auch international. Oder auch, wo ich mal mit so einer Auswahl vorab bin, sind wir auf Dänemark. Und du hast einfach gemerkt, dass dort Leute aus anderen Ländern, wie du sagst, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Mentalität. Und dass man das nur schon merkt. Und da kann ich mir vorstellen, im Tennis ein Sport, wo ja, es ist ein Einzelsport, man muss sehr verbissen sein, dass das wirklich ja, sehr, sehr grossen Einfluss nehmen kann. Was ich mega spannend finde, wir haben das mal in einem Gespräch, das wir geführt haben, auch schon angesprochen. Könntest du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, so jetzt mit 16, 17, wie das aussieht, so mit internationalen Turnieren? Ich habe das mega spannend gefunden, dass du ja auch weit geflogen bist und gereist bist und wirklich auch, ja, eigentlich dein 99% von deinem Leben hast du wirklich dem Tennis gewidmet. So einfach in einer Nutshell, wie hat so ein internationales Turnier in Kurzform ausgesehen?
Ja, das ist... Sehr gute Frage, vor allem weil, also grundsätzlich ist es so gewesen, ich habe mit 16 relativ früh angefangen Profiturnier zu spielen. Also das ist damals auch auf die Empfehlung von meinem damaligen Trainer gekommen, dass ich sollte relativ früh, weil ich sehr gross gewachsen war, körperlich auch ausgebildet war, dass ich dort kann schon wirklich auf Profilevel spielen gehen. Und ich bin auf das aber an verschiedenste Turnierorte gereist. Unter anderem, was mir immer ein bisschen im Kopf bleibt, sind Destinationen wie Türkei, aber auch Tunesien. Und für jemanden, der erst gerade angefangen hat, so Turnier zu spielen, ist es in der Regel so, dass die Person immer zuerst durch eine Qualifikation durch muss. Und die Qualis, die findet immer am Wochenende vor dem eigentlichen Hauptturnier statt. Und in diesen Qualifikationsrunden, das kann man sich ein bisschen so vorstellen, man hat nur schon Glück, wenn man reinkommt, ohne ein Ranking zu haben. Und wenn ich sage, ohne ein Ranking zu haben, dann meine ich kein ATP-Ranking zu haben. Und ATP, da reden wir wirklich von der höchsten Weltrangliste, die existiert. Und man kann dann auch immer nur einen Punkt mitnehmen oder gewinnen, wenn man vielleicht die erste Runde im Haupttableau gewinnt. Also man muss zuerst mal Qualifikation überstehen und nachher dann im Haupttableau unter der Woche spielen. Ich bin leider nicht ins Haupttableau gekommen, meistens. Ich bin immer in der Qualifikation rausgefallen. Ich habe dort aber auch schon gegen Leute gespielt, die irgendwo in der Top 700 sind von der Welt oder besser sogar. Und das ist unter anderem einfach die Konsequenz gewesen von dem höheren Wettbewerb, der existiert hat auf dieser Stufe. Und für mich ist dann so gewesen, dass ich immer am Wochenende dann die Match gespielt habe und wenn ich 2-3 Turniere an dem Ort hatte, hintereinander, dann habe ich zum Teil am Wochenende verloren und musste die ganze Woche durchtrainieren, warten, bis ich wieder ein Match spielen konnte. Und das ist extrem schwierig, vor allem, weil ich allgemein das Gefühl habe, dass Tennis ist so eine Sportart, du musst dich damit abfinden, dass du jede Woche verlierst. Und es gibt sehr, sehr selten Leute, die wirklich immer gewinnen. Die es machen, die sind in den Top 10 der Welt oder besser. Aber auch niemand schafft es, jede Woche immer ein Turnier zu gewinnen. Es ist meistens so, dass die Serie immer unterbrochen wird oder dass man in 80-90% der Fälle einfach verliert. Und ich hatte damals in meinem Alter extrem Mühe mit dem Fakt. Ich bin aus der Juniorenzeit gekommen, habe 80% oder vielleicht 70% von meinen Match gewinnen können. Ich war immer sehr erfolgreich unterwegs gewesen und plötzlich spiele ich gegen Leute, die 10 Jahre mehr Erfahrung haben, 10 Jahre lang emotional reifer sind und einfach auch eine ganz andere Strategie und ein anderes Training hinter sich haben, eben auch eine andere Mentalität rausgekommen ist. Und ich komme jetzt da als Youngster und spiele gegen so einen und muss mich irgendwie können behaupten. Gleichzeitig weiss ich, der Trip, also ich bin auch einer, ich habe sehr viel reflektiert, auch schon in dieser Zeit, ich habe mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt, ich war sehr bewusst gewesen, was alles investiert wird auch in so eine Auslandsreise. Also meine Eltern haben mindestens 2.000 bis 3.000 Stutz pro Woche gezahlt, damit ich dort können spielen konnte. Egal wie viele Matches ich kann spielen, es kann ein Match sein, es können 3 Matches sein, es können 10 Matches sein, es kommt nicht darauf an. Da drin hast du natürlich Reisekosten, Hotelkosten, Kosten vom Trainer, die übernommen werden müssen, der mich begleitet hat. Und all das zusammen mit den Kosten, mit dem Druck zum Gönnen, um nicht eine Woche zu warten gegen Leute, die so viel weiter sind in vielen Aspekten, das war immer eine sehr herausfordernde Zeit für mich.
Ich finde den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, eben mit dieser Emotion, ich finde das sehr schön, weil das gibt uns gerade wirklich so eine super Überleitung. Ich habe von, was bin ich gewesen, 14 bis 17 oder 15 bis 17 Tischtennis gespielt, bin auch mein Vater für einen Tischtennis gespielt, bin sehr schnell weit vorgekommen, natürlich niemals in dem Bereich, habe das auch nicht mit dem Gymi oder so verbunden, aber ich denke mir, hey, ich bin in einem Kantonsfinal gestanden und ich bin vor Druck fast gestorben. Und die letzte Folge, wo ich mit Katharina Wog, der diplomierten Psychologin, aufgenommen, dort haben wir auch über Leistungsdruck geredet. Deswegen, die Frage, die mich eigentlich mit Abstand am meisten Wunden nimmt, deine Eltern, du weißt, deine Eltern zahlen viel Geld. Deine Eltern können schauen, es hängt vieles davon ab. Wenn du jetzt einfach mal, zum vielleicht auch ein bisschen Einführung schaffen, wie bist du mit dem Druck umgegangen? Oder hast du überhaupt, musst du sagen, hast du auch, hast noch zum Spass können spielen, obwohl es ein Leistungsdruck da war? Hast du die Erwartungen eher zu dir selber gestellt? Ist es eher von außen gekommen? Wie ist so deine allgemeine Beziehung zu dem Leistungsdruck in so einer Phase? Und ich rede jetzt mehr schon ein bisschen von der Phase, wo du auch Profiturnier gespielt hast. Also korrigiere mich, falls ich falsch liege, 16 bis 18, etwa so. Wie bist du dort wie hast du das Thema Leistungsdruck behandelt?
Ganz ehrlich, ich bin daran zerbrochen. Also ich habe ganz am Anfang von diesen Turnieren, das war eine Serie, in der ich unterwegs war, international. Es sind etwa 10 bis 15 Matches, die ich gespielt habe dort auf dem Profilevel, ich habe alle verloren. Alle hintereinander. Ich konnte wirklich auch nicht können, die Match mitnehmen und die emotional so behandeln, dass ich etwas daraus lerne. Sondern für mich sind das einfach Niederlagen gewesen, wo ich sehr negativ aufgenommen habe und nicht habe können so verarbeiten, dass es mir etwas gebracht hätte. Das Resultat davon war, dass ich ab 16 extrem an mir anfangen habe zu zweifeln. Ich habe nicht gewusst, wie ich mit dem Druck umgehen kann. Ich habe keinen Ausweg gefunden. Durchschnittlich hat sich das dann so gezeigt. In den Trainings habe ich sehr gut gespielt. Ich habe dort Trainingsmatch habe ich gegen Leute gespielt, wo ich dann auch international Turnier gespielt habe oder in den Turnieren auch national. Und es war immer sehr eng gewesen. Ich konnte gewinnen, ich konnte wirklich mein volles Niveau spielen. Und ich würde sagen, von 16 bis 17 habe ich vielleicht 20% von dem Niveau im Match nachher können umsetzen. Also ich war 5-mal schlechter gewesen, gefühlt im Match als im Training. Und das war sehr, sehr extrem gewesen, auch von außen das zu beobachten. Das habe ich auch gemerkt bei meinen Eltern, die haben die Welt nicht verstanden. Sie haben mich im Training gesehen, sie haben gesehen, wie ich spiele. Und dann haben sie mich im Match gesehen. Und etwas sehr typisches im Tennis ist, dass du bist auf dich selber gestellt natürlich, aber da gibt es gewisse Schläge, die ein bisschen schwieriger sind zum Ausführen, vor allem wenn man auch nervös ist. Und das ist unter anderem der Aufschlag. Der Aufschlag sollte eigentlich eine Waffe sein und ich mit meiner Größe hatte den Aufschlag als Waffe gehabt. Aber es hat Match gegeben in dieser Zeit, wo ich über 30 Doppelfehler gemacht habe. Und im Tennis ist es normal, wenn man vielleicht 3 macht, vielleicht 4, 2 pro Satz, 3 pro Satz, alles was höher ist, ist wirklich, sind geschenkte Punkte. Ich habe ein Match abgegeben, einfach weil ich so viele Eigenfehler gemacht habe, Doppelfehler gemacht habe. Und ich bin auf dem Platz gestanden und habe zittert. Das war meine körperliche Reaktion. Ich war extrem verkrampft. Und die Zeit von 16 bis 18 ist es eigentlich nur darum gegangen, dass ich irgendwo durch wieder auf mein Niveau komme, wo ich kann im Training. Ich musste gleichzeitig besser werden im Training. Ich wusste, ich muss mich weiterentwickeln. Ich muss dort können mitheben mit dem, was andere Junioren auch durchgehen in dieser Phase. Gleichzeitig hatte ich mich selber als grössten Gegner in dieser Zeit. Und das hat sich bis ganz am Schluss noch nicht durchgesetzt. Also ich habe bis ganz am Schluss habe ich das nicht können definitiv lösen. Und das ist lustig, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf sprechen. Erst jetzt, Jahre später, wenn ich reflektiere und merke, dass mich auch solche Situationen aus dem Sport nach wie vor verfolgen, merke ich, dass ich mich immer noch dem stellen muss und dass ich jetzt mittlerweile ganz andere Lösungen dafür gefunden habe, wo ich jetzt vor 6 oder 7 Jahren viel mehr hätte können brauchen.
Hat es so einen Moment gegeben, wo du, weiß nicht, 17, 18 warst und du dir gesagt hast, hey, okay, ich weiss zwar, dass es mir nicht gut geht, aber ich darf jetzt nicht schwach sein. Egal, ob es um dich selber gegangen ist, vor deinen Eltern, wegen deinem ganzen Einsatz. Hat es einen Moment gegeben, wo du wirklich gedacht hast, hey, scheiße, ich kann eigentlich nicht mehr, aber ich darf jetzt nicht schwach sein und habe es dann trotzdem in mir reingehalten? Und falls ja, hat sich das dann irgendwann einmal körperlich geäussert? Weil ich habe sehr das Gefühl, dass das mit der Zeit einem einfach einholt. Wir sind, du bist auch, ich kenne dich ja mittlerweile jetzt schon ja, ein bisschen. Du bist ein sehr resilienter Typ und du machst auch sehr, sehr viel, bist sehr engagiert, aber jeder von uns hat seine Grenzen. Und deswegen, wie ist das bei dir gewesen? Hast du die Momente gehabt, wo du dir selber gesagt hast, hey, nein, ich darf jetzt nicht zeigen, dass es mir nicht gut geht oder ich darf nicht zeigen, dass mich das belastet? Wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, andauernd. Ich habe andauernd die Situation gehabt, wo ich im Konflikt gestanden bin zum Fakt, dass es mir nicht gut geht im Druck und dass ich daran zerbreche. Aber dass ich es mir gleichzeitig auch nicht leisten kann. Und ich glaube, das geht weiter als das. Es geht darum, das hat mit der Akzeptanz zu tun, um auch vielleicht zu sagen, ich akzeptiere jetzt einfach, dass meine Situation ist, dass ich jetzt 5-mal schlechter bin im Match gerade als im Training. Und ich rechne jetzt einfach damit, dass es so ist, aber ich versuche es trotzdem weiterhin zu lösen. Ich versuche trotzdem, dem nachzugehen. Und für mich ist das extreme Herausforderung war, die Balance zu finden zwischen die Schwäche zu zeigen, aber gleichzeitig auch nicht im Selbstmitleid zu baden und zu sagen, ich das war es jetzt, ich komm so nicht weiter. Und ich glaube, da hat es auch viel Mut gebraucht von meiner Seite, auch zu erkennen, dass vieles auch, wenn man sich täglich einredet, man ist besser als das, was man macht, dass es auch irgendwo eine Manipulation ist von den eigenen Gedanken, wo vielleicht dann auch nicht ganz wahr sind. Ich würde behaupten, jede Person ist im Training in der Regel ein bisschen besser als im Match. Du bist einfach weniger angespannt, es ist weniger Emotionen drin, man ist lockerer und es läuft besser. Und ich habe, glaube ich, auch die Mühe gehabt, um dann mir zu sagen, dass es manchmal auch okay ist, dass ich wirklich schlechter spiele, weil ich es irgendwo durch die Erwartungen von mir selber gehabt habe, dass ich einfach besser bin als das, was ich dort abliefere, und ich nicht akzeptieren konnte, dass es dann auch Leute gibt, die vielleicht auf natürlicher Weise auch besser sind im Match als ich. Und mit dem habe ich extrem Mühe gehabt.
Hat es für dich einen entscheidenden Punkt gegeben? Wir haben ja nicht wirklich da alles vorab gesprochen. Und vielleicht noch die Frage zuerst, damit das ein bisschen mehr Sinn macht. Wenn du sagst Zerbrechen, definierst du das Zerbrechen anhand davon, dass du sagst, dass du dann aufgehört hast? Definierst du das Zerbrechen, dass du fast in ein Burnout reingerutscht bist? Oder was hast du mit dem Zerbrechen wollen signalisieren? Oder was lässt dich das Zerbrechen in dir fühlen?
Gute Frage. Ja. Für mich war es zuerst anfänglich so gewesen, dass ich eigentlich nach jedem Match brüllt habe. Ich habe nicht mal brüllt, weil ich verloren habe. Ich habe brüllt, weil ich so schlecht gespielt habe, weil die Leistung so schlecht war.
Nur Zwischenfrage, hast du alleine gebrüllt oder hast du kein Problem gehabt, von deinen Eltern und anderen zu brüllen?
In der Regel allein.
Okay. Ganz allein, wirklich abgeschottet. Ja. Okay. Ja.
Ich hatte auch Phasen gehabt, wo ich es nicht zurückhalten konnte vor meinen Eltern, weil es einfach so ein Moment war, wo du verlierst den Match, gehst vom Platz und fragst dich, was ist das für eine Leistung war, und siehst den Blick von meinen Eltern, die übrigens nichts anderes gemacht haben, als mich unterstützen. Also sie waren nie von ihrer Seite sehr streng oder haben irgendwelche Erwartungen gehabt an mich. Es war hauptsächlich einfach selbstproduzierter Eigendruck gewesen, den ich mir aufgesetzt habe, aufgrund von meinen Zielen, aufgrund von der Vision, die ich hatte im Sport. Und wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, am Anfang ist das eher, hat sich das durch die Emotionen gezeigt, die ich hatte. Im Verlauf der Zeit aber sind die Emotionen immer mehr zurückgegangen. Und ich glaube, das ist die Richtung, wo ich auch gemerkt habe, jetzt geht es langsam in ein Burnout rein. Weil ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich Match gespielt habe, zuerst mal, ich habe mich nicht auf den Match gefreut. Das war schon mal gewesen. Ich habe das mehr als eine Pflicht angeschaut, wo ich gesagt habe, ich muss das machen, um meine Ziele zu erreichen. Das hat so ausgesehen, dass ich auch nicht wissen wollte, gegen wer ich spiele. Also es ist immer so, dass am Dienstag vor dem Wochenende ist das Double rausgekommen für das eigentliche Turnier am Wochenende. Und ich habe das Double nie anschauen, weil ich einfach Angst hatte, dass wenn ich meinen Gegner kenne, dass ich nachher die nächsten 3 Nächte darüber überlege, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt gegen die Person verlieren würde. im schlimmsten Fall ist es so, dass die Person noch schlechter klassiert ist als ich und ich nachher noch mehr, dass für mich noch mehr auf dem Spiel steht. Und mein ganzer Gedankenansatz hat sich so transformiert, dass ich nur noch daran gedacht habe, wie ich mich fühle, wenn ich jetzt verliere oder wenn es endlich vorbei ist. Und was dann so weit gekommen ist mit diesen Matchen, also ich habe natürlich auch immer Match gewonnen, ich bin auch weitergekommen, es hat sicher auch positive Erlebnisse gegeben darunter, aber ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass ich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit die Ziele verfolgen kann, wie andere Leute in meinem Alter, die nicht so stark mit sich selber gekämpft haben, aus meiner Sicht. Und ich habe gemerkt, dass die Zielerreichung, die Vision immer weiter wegrückt und das immer schwieriger wird. Und ich denke, zusammen die Gedanken mit dem Gedanken, dass ich das wirklich als Pflicht anschaue, hat dann dazu geführt, dass ich mich immer mehr auf die Zeit außerhalb des Trainings, außerhalb des Turniers gefreut habe. Ich habe viel mehr Erholung gebraucht. Ich habe mich gefreut, wenn ich mal kein Turnier spielen musste. Und das sind so erste Anzeichen für mich gewesen, dass ich ja, irgendwo durch in die Richtung eines Burnout gegangen. Und das hat sich dann auch mit der Zeit immer mehr intensiviert, weil ich habe natürlich immer noch weiterhin Turnier gespielt. Ich habe dann bis mit 18 ein sehr intensives Jahr nochmal gehabt, auch mit ein paar sehr positiven Erlebnissen. Ich bin dann wieder zurück in die Top 10 von meinem Jahrgang gekehrt. Ich habe wieder an der Spitze mitspielen, aber ich habe gleichzeitig gemerkt, wenn ich verloren habe, dass mir das mittlerweile extrem gleichgültig war und ich auf eine Art mich einfach gefreut habe auf das, was nach dem Match kommt, dass ich mich einfach nicht habe mit dem abgeben musste. Es war wie eine Art Uni-Prüfung. Du freust dich nicht auf die Uni-Prüfung, du freust dich, wenn sie vorbei ist. Und genau so hat sich das Tennis angefühlt. Und auch die Trainings an sich haben sich auf eine Art wie Zähneputzen angefühlt. Du machst es jeden Tag, weil du es machen musst, weil du sagst, es ist gut für dich. Aber es hat nicht einen eigentlichen übergeordneten Sinn gehabt, im Sinn von, dass ich gesagt habe, ich möchte die Ziele, die ich kann, erreichen, sondern es ist mehr ein Muss gewesen, als ein Können.
Wann hast du mit Tennis genau aufgehört? Oder also auf dem professionellen Weg, wann ist das gewesen? Und was ist dann der Punkt gewesen? Vielleicht bei gewissen Leuten gibt es so einen Moment, jetzt egal, von was wir reden, von einschneidenden Erlebnissen, die man hat. Hat es so ein Erlebnis bei dir gegeben? Falls ja, was ist es gewesen? Und falls nicht, was ist so ein bisschen die Überleitung gewesen, dass du dann für dich auch geschafft hast, zu sagen, hey, ich höre auf, und vielleicht noch im Nachhinein, ist es für dich auch die richtige Entscheidung gewesen?
Ich denke, bei mir war es weniger ein punktuelles Erlebnis gewesen. Ich würde mehr sagen, es war eine Phase gewesen, die ich durchlebt habe, gegen Ende. Ich war Ende 18 gewesen, anfangs 19, 19. Lebensjahr. Ich habe gleichzeitig natürlich auch mit der Schule Probleme bekommen, mit dem Gymi, weil ich habe alles andere gemacht als auf Prüfungen lernen, außerhalb von den Tennisstunden und
Klassiker.
Match, genau. Und ich habe dann in dieser Zeit, irgendwann ist es so weit gekommen, dass ich in die Stadtbibliothek Zürich gegangen bin, während der Schulzeit, um die Schule nachzuholen, die ich sonst verpasst habe. Also ich habe die Schule geschwänzt, um können irgendwie noch auf Prüfungen lernen, damit ich irgendwie mit dem noch nachkomme, weil ich mich nur noch ums Tennis gekümmert habe oder wie ich mich verbessern kann. Aber ich habe gemerkt gleichzeitig, dass die Disziplin, die ich hatte, früher Schule können mit Sport zu vereinen, die Disziplin, die hat sehr stark darunter gelitten, unter dem emotionalen Aspekt. Also ich hatte keine Energie für Schule gehabt. Fächer, die mir eh nicht gelegen sind, wie Mathe zum Beispiel, habe ich ganz liegen lassen, da habe ich nichts mehr gemacht. Und das war so ein erstes Anzeichen von einer Phase, wo ich gemerkt habe, ja, das fühlt sich nicht gut an, das geht in eine sehr schlechte Richtung. Und dann habe ich auch noch immer mehr so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, ich drifte auch vom Tennis weg, habe ich immer mehr so ein bisschen eine Zuflucht gefunden im Gamen. Ich habe dann angefangen, so ein bisschen ursprünglich hatte ich mal so eine Playstation mit 14, 15, habe dann aber gemerkt, so mit 16, 17 ist ein Spiel rausgekommen, das habe ich dann irgendwo gern gespielt und immer mehr. Weil ich auch gemerkt habe, dass es gedanklich für mich so ein Ausweg war, aus dieser Druckwelt rauszukommen. Habe dann gleichzeitig auch so ein bisschen angefangen, Ambitionen entwickelt, zu sagen, hey, ich würde eigentlich gerne mal in diesem Spiel ein bisschen besser werden und ich will es so gerne machen. Also es ist wie so eine fast so ein bisschen eine Fake-Passion dazu gekommen in diesem Bereich.
Also eigentlich vom einen Leistungsdruck in den nächsten rein. So ein bisschen selber reingeritten.
Genau. Ja. Also ich habe dann wirklich gemerkt, dass ich das schon attraktiv finde an sich, im sportlichen Umfeld etwas zu leisten und zu erreichen. Aber Tennis an sich mir nicht mehr Spass gemacht hat. Und da können wir natürlich sehr lange darüber philosophieren, warum das Tennis schlussendlich nicht mehr Spass gemacht hat. Aber ich habe natürlich nicht so viel Druck assoziiert mit dem Gamen wie mit dem Tennis. Und vor allem, weil dort auch viel weniger Input drin war. Und das war dann so eine Phase, in der ich gemerkt habe, hey, ich mache noch andere Sachen auch gerne im Leben. Und dann für mich dann der Entscheid kam, zusammen mit der Schule, ich will aufhören. Ich gehe in ein normales Gymi. Und in dem Moment, wo ich aufgehört habe, dem Moment, wo ich die Entscheidung gefällt habe, ist ein riesen Stein von der Schulter. Also ich habe wirklich extrem aufgeatmet nach dieser Zeit, um zu sagen, ich muss mich nicht mehr zu diesen Sachen quälen. Ich fühle mich viel besser ohne Tennis in meinem Leben. Und to be fair, jetzt sind wir bald 6 Jahre nach dieser Entscheidung und ich bereue es keine Sekunde. Nicht im negativen Sinn, also im Sinn von, dass ich sage, ich verabscheue das Tennis und ich will nie mehr in Kontakt sein damit. Aber mehr aus dem Wettbewerb, aus dieser Perspektive, weil ich jetzt auch gesehen habe, wie andere Leute in meinem Alter weitergemacht haben, die sehr, sehr solid waren. Ich sehe aber auch hinter Kulissen und ich weiss, wie viel die leiden. Und ich weiss, mit was die zu kämpfen haben. Und ich bin froh, muss ich nicht mehr mich mit dem abgeben.
Ich finde diesen Punkt auch sehr interessant, dass man eigentlich sieht, hey, Dennis, das war dein Leben gewesen. Das war dein Lebensinhalt gewesen. Du hast so viel dafür aufgegeben, dass man eigentlich sagt, von der Leidenschaft zu deinem grössten Feind. Das ist ja sicherlich nicht einfach, sich so etwas einzugestehen, vor allem, wenn man nochmal einen Sport auf einem ganz anderen Level getrieben hat. Deswegen, was mich jetzt interessieren würde, und das ist jetzt ein bisschen eine Transferfrage, das ist jetzt auch nicht so eine einfache Frage. Du hast ja gesagt, dass es nicht so einfach war, ihm über das zu reden, auch wenn es dir schlecht gegangen ist. Wenn du jetzt einfach mal aus dem ersten Effekt raus sagst, wir beide sind ja auch Männer und wir wissen aus meiner Erfahrung, dass viele von uns Jungs da draussen Probleme haben, über so Sachen zu reden, vor allem auch sehr offen reden oder auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, mal zu reflektieren. Wenn du jetzt über dich nachdenkst oder du kannst dann auch ja, über andere nachdenken, was ist das, was dir vielleicht auch wirklich sagt, so als Mann, hey, ich darf nicht über das reden oder ich habe nicht zeigen, dass es mir jetzt nicht mal gut geht. Hat es da so gewisse Blockaden in dir drin gehabt, gewisse Stigmas oder gewisse Erwartungen, die du erfüllen wolltest? Einfach mal aus deiner eigenen persönlichen Sicht, was ist das Problem gewesen, dass es dir schwer gefallen ist, zu sagen, hey, mir geht es jetzt einfach nicht gut?
Es hat viele so Momente gegeben. Ich glaube, für mich persönlich ist es weniger ein gesellschaftliches Stigma gewesen, das mich beschäftigt hat, sondern ich habe mich vor allem sehr stark verurteilt. Also während dieser Zeit konnte ich nicht können mir zugestehen, dass ich eine Schwäche habe, dass es mir nicht gut geht, dass ich vielleicht einfach auch nicht den Weg gehen kann. Also es hat sehr viel mit eigenem Stolz zu tun, es hat sehr viel mit einer gewissen Wunschvorstellung von sich selber zu tun, die man nicht erfüllt in dem Moment, aber dann auch nicht akzeptiert, dass man das vielleicht nicht erfüllen kann. Und ich habe in dem Sinn extrem hohe Erwartungen an mich selber gehabt, die ganze Zeit, und das habe ich nach wie vor, aber ich habe damals nicht die Akzeptanz gehabt, um zu sagen, ich kann es auch manchmal vielleicht nicht erreichen. Und ich glaube, das ist für mich das Schwierigste gewesen in dem Bereich, dass die Akzeptanz zu finden, zu sagen, ich kann das vielleicht auch nicht oder ich bin schwach dafür.
Hast du damals Angst gehabt, Schwäche zu zeigen? Hast du von dem Angst gehabt? Kann auch einfach sein, ja oder nein. Aber weil bei mir ist das manchmal so gewesen, dass ich wirklich einfach etwas nicht erzählt habe, weil ich einfach Angst hatte, dass man dann denkt, hey, der Leon ist jetzt ein Schwächling. Hat es das gegeben bei dir?
Absolut. Absolut. Also ich habe das Glück gehabt, relativ früh können mit Sportpsychologen zusammenzuarbeiten, weil man in dem Alter von 16 bis 18 bin ich eigentlich wöchentlich zu verschiedensten Sportpsychologen gegangen in dieser Zeit. Ich habe dort können über die Sachen reden, aber ich habe irgendwie durch das Gefühl gehabt, ich bin auch nie hundertprozentig verstanden worden. ich habe nicht gern so ein bisschen
diese... Nicht verstanden wurde von den Psychologen oder von deinem Umfeld?
Von den Psychologen.
Okay. Ja.
Umfeld natürlich auch, das ist noch dazugekommen. Aber primär war meine Erwartung da gewesen, und das war vielleicht auch ein Fehler von meiner Seite, um dort herzugehen, zum Psychologen oder Psychologin zu gehen und zu sagen, ich will, dass du mir ein Rezept gibst, wie dass ich kann das beseitigen kann, was in mir drin ist. Und ich habe dabei nicht realisiert, dass die grösste Arbeit bei mir selber liegt und nicht bei der Person, der ich Hilfe suche. Und das ist sicher, also das ist wiederum nicht ein Angriff gegen Psychologen, sondern das ist wirklich mein eigenes Thema gewesen, wo ich gemerkt habe, ich muss mit mir zuerst klarkommen, ich muss mir können eingestehen können, dass ich die Schwächen habe, die ich habe. Und bevor ich das nicht mache, werde ich auch nicht mich verbessern können. Weil ich habe dann gemerkt, sobald ich so auch gegen Ende vom Tennis wirklich ehrlich mit mir geworden bin, hat sich alles viel einfacher angefühlt. Also das konstante Anlügen, fragen, nein, ich kann das schon besser. Und das bin nicht ich, ich bin sicher nicht so schwach, das geht nicht. Die Version von mir auf dem Platz, die fünfmal schlechter spielt, das bin nicht ich. Das ist irgendeine Version, die nicht zu mir gehört. Das Eingeständnis, da hat es mir gefehlt.
Glaubst du, es hätte irgendetwas gegeben, eine Person, weiß nicht, vielleicht ein Angebot in einer Schule, ein Kurs, wo dir geholfen hätte, früher über so eine Belastung können zu reden? Und was würdest vielleicht du aus deiner Erfahrung, du hast ja selber gesagt, du hast sehr, sehr viel reflektiert, jemandem raten, das kann ja sicher sein, Tennis ist ein sehr, sehr grosser Sport. Ich meine, ich habe gewusst, dass es gross ist, aber nicht, wie gross es auch in der Schweiz ist. Ich spiele ab und zu mal mit einem Kollegen, aber eher seltener. Ich bin gerne mal offen für ein Duell, wenn ich dir etwas beibringen soll. Nein, aber absolut mehr. Gibt es etwas, was du vielleicht ja, jemandem noch auf den Weg mitgeben könntest, der sich jetzt vielleicht genau in so einem Bereich befindet, aber jetzt wirklich auf dem Fokus, also zuerst, was hätte dir mehr helfen können und was hätte dir dann wirklich auch geholfen, mit dem besser umzugehen können?
Es ist eine sehr, sehr individuelle und subjektive Antwort, die ich da gebe, weil das wirklich auf meinen Weg zutrifft. Es muss nicht heißen, dass das verallgemeinert die Antwort ist, die auf alle zutrifft. Für mich persönlich ist es sicher so, dass ja, einerseits die Realisation, dass auch wenn das Tennis sehr viel Bedeutung hat und extrem wichtig ist, dass es nicht das Leben ist, dass es noch ein Leben außerhalb gibt, das genauso wichtig ist. Das pflege ich, die Mentalität pflege ich jetzt in meinen anderen Projekten, die ich verfolge. Andererseits aber auch, und das ist etwas, wo ich mit mir immer Mühe gehabt habe, ist die Ehrlichkeit zu sich selber wirklich zu haben. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Die Offenheit und Ehrlichkeit können in den Spiegel zu schauen und zu sagen, das und das ist falsch bei mir, das und das läuft nicht. Und so kann ich es verbessern. Und das Wissen zu haben, dass es okay ist, wenn man nicht perfekt ist. Ich denke, das ist etwas, wo mich halb in Wahnsinn getrieben hat, dass ich irgendwo nicht konnte akzeptieren, dass ich eben gewisse Schwächen habe und dass ich ab und zu auch, ja, das perfekte Level oder die perfekte Leistung, die ich mir vorstelle, nicht erreichen kann. Und der Perfektionismus ist, ja, das ist einer der grössten Gegner, den ich definitiv auch bekämpfen
musste. Würdest du sagen, dass einer der Gründe, dass es überhaupt so weit kam, ist auch der ständige Vergleich? Das gibt es ja bei vielen Leuten, dass sie sich ständig vergleichen. Und ich meine, im Leistungssport kann ich mir das noch umso besser vorstellen. Ich meine, im Teamsport, okay, sagst du, okay, die spielen besser und so. Beim Einzelsport geht es ja wirklich nur um dich. Es hängt von deiner Leistung ab. Natürlich, es steckt das Team hinter dir. Aber am Schluss zählt deine Performance. Hast du dich oft verglichen mit Gegnern, mit anderen Personen aus deinem Alter? Und hat das auch in dir gewisse Sachen ausgelöst?
Ja, ich denke, ich habe mich vor allem mit Leuten verglichen, wo ich gesehen habe, dass die etwas extrem gut können, was ich nicht kann. Was ich aber gerne könnte. Und ich glaube, ich bin auch so ein bisschen bis 16, 17 bin ich eigentlich auch immer eifersüchtig gewesen auf zum Beispiel Spieler, die können einfach frei befreit aufspielen. Ich hätte mein Traum wäre gewesen, auf dem Platz stehen und einfach mal ohne Beschwerden, ohne eben den mentalen Leistungsdruck, ohne den Perfektionismus, einfach mal zu spielen und Spass haben. Und es hat schon der ein oder andere Kandidat gegeben, der so ein bisschen sehr, sehr stark gespielt hat, besser als ich gespielt hat. und wo du einfach gesehen hast, alles, was die haben machen im Match, alles, was sie haben umsetzen, ist irgendwo gelungen. Es ist gegangen, weil sie mental sind sie total fokussiert waren und dann können einfach das Niveau spielen, das sie wirklich haben. Und dort habe ich mich immer sehr stark verglichen, weil ich eben wie eine Art so eine Wunschversion von mir gesehen habe in diesem Verhalten. Und ich glaube, das ist im Tennis, auch wenn es ein Einzelsport ist, es ist auf eine Art kämpfst, du hast immer den direkten Wettbewerb mit dem Gegner. Und im Match ist es trotzdem ironisch, dass dann ich trotzdem mein grösster Gegner selber gewesen bin. Also ich bin mit mir selber im grössten Wettbewerb gewesen, wenn du so willst. Und mein grösstes Ziel war eigentlich nur mal gewesen, gegen den Gegner zu spielen und nicht gegen mich selber.
Auch da sehr spannend. Ich bin so völlig offen und genau deswegen mache ich die Gespräche, weil man so andere Ansätze bekommt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Mehrwert, den ich probiere zu erzeugen, dass man eben hört, hey, okay, der Severin ist durch etwas durchgegangen, egal ob es jetzt Tennis, Fußball, Eishockey ist. Und er hat so einen Ansatz gehabt, wie du sagst, wie bei jedem ist es mega individuell. Das hat Katharina auch schon gesagt. Es gibt vor allem im Thema Psychologie und mentale Gesundheit keine individuelle Formel. Es gibt gewisse Fundamente und gewisse Sachen, wo man sich richten kann, wo funktionieren können. Aber wir sind alle so verschieden. Das ist mega, mega unterschiedlich. Zum vielleicht von mir einen Input bringen, das, was du vorher gesagt hast mit der Reflexion. Ich würde sicher auch mal eine reine Folge mit einer Psychologin über das Thema machen. Ich finde, die Kraft und die Wirkung von der Selbstreflexion ist so, so stark. Man belächelt es immer, vor allem im Studentenumfeld, weil jetzt müssen wir wieder die Reflexion ausfüllen und wir tun eh nur einfach etwas schnell anschiessen und dann ist gut. Sondern sich wirklich mal, und das meine ich jetzt wirklich so, wie es tönt, einfach mal, weil es ist nur schon das ist schwierig, dass ich sage, ich hocke jetzt 5 Minuten an und mache mir wirklich Gedanken über die letzten 3-4 Monate. Und da spielt der Kontext, ob es Sport ist, Akademik-Hintergrund oder ob es in einer Beziehung ist. Viele Leute machen es einfach zu wenig. Viele Leute schreiben es dann auch auf. Finde ich eigentlich auch mega gut. Habe ich auch mal probiert, ein bisschen visualisieren, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, das zu machen. Vielleicht da, das ist eine so von den Sachen, die mir bei meinen jetzt mentalen Struggles wirklich geholfen hat. Die Ehrlichkeit zu sich selber. Du hast das schön angesprochen, weil ich glaube, wenn man die Ehrlichkeit zu sich selber nicht hat, wenn man das nicht schafft, anzusprechen und sich einzugestehen, dann ist es noch umso schwieriger, das gegenüber jemand anderem machen. Geschweige denn eben vor jemandem, den man vielleicht nicht so gut kennt. Und dort entsteht dann wieder die Blockade, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist, dass man sagt, hey komm, ich erzähle es doch gar nicht. Wie vielleicht, ja, man muss wirklich zuerst bei sich selber anfangen. Wie hat denn so kompakt die Selbstreflexion bei dir ausgesehen und wann hat das angefangen? Weil, also wenn das wirklich schon mit 16 angefangen hat, wirklich also Respekt. Ich habe das jetzt mit 22 gelernt und es ist auch in Ordnung, wenn man das mit 26 gelernt, aber es ist schön, wenn man es irgendwann probiert und davon lernen kann. Aber wie hat das bei dir ausgesehen?
Ich sage jetzt, um das mal anzufangen, ich finde es schon, ich habe höchsten Respekt vor den Leuten, die das nur schon angehen, weil ich sehe leider viele Beispiele auch, wo Selbstreflexion bis ins höhere Alter nie stattgefunden hat. Darum für mich ist das keine Zeitlinie, wo das anfängt oder irgendwo, wo man muss bewusst den Punkt setzen und jetzt sagt man, jetzt reflektiere. Bei mir ist das auch nicht strukturiert vorgegangen, also es ist sehr willkürlich passiert über die Jahre. Ich habe viel gedacht, ich habe viel überdenkt, ich habe dadurch vielleicht auch viel reflektiert. Also gerade eben, wenn es darum gegangen ist, irgendwelche Matches zu reflektieren, irgendwelche Niederlagen zu reflektieren. Und ich glaube, ich habe die ersten Jahre auch viel falsch reflektiert. Also ich war wirklich in dieser Position gewesen, wo ich auch nicht die Reflexion gemacht habe im Zusammenhang mit anderen Menschen, sondern es ist einfach meine eigene Reflexion gsi, die von meiner Erfahrung, meinem Erlebnis und wirklich nur engsinnig einfach meine Version von der Reflexion war, ohne dass ich irgendjemand, der objektiv von draussen etwas gesehen hat, einlassen habe in die Reflexion. Und ich glaube, im Nachhinein war das auch nicht die beste Art gewesen, weil ich habe öfters gemerkt, dass die subjektive Wahrnehmung ist viel dramatischer als objektive Wahrnehmung. Also wenn wir ein Beispiel nehmen zu einem Tennismatch, ich habe schlecht gespielt, ich komme raus aus dem Match und sage, hey, das war wirklich ein schlechter Match gewesen. Und eine Person kommt zu mir von draußen und sagt, hey, ich finde, du hast so geil gespielt. Leider hat es nicht geklappt mit dem Sieg, aber ich finde, du hast so viel gut gemacht und das ist gelaufen. Und das waren Momente gewesen, wo ich gemerkt habe, durch meine isolierte Reflexion habe ich auch wie eine falsche Mentalität entwickelt zu mir selber. Ich habe alles negativ angeschaut. Ich habe irgendwo nur die Fehler gesehen an mir selber. Und das hat einige Jahre gebraucht nachher, andere Reflexion, realistisch, vielleicht eine rationale Reflexion von den Tatsachen, um meine Gedanken umzustimmen und positiver zu stimmen, schlussendlich. Weil ich habe immer in einer negativen Spirale gedacht und reflektiert. Und das hat mich schlussendlich nirgends hergebracht. Und das war dann so eine Phase mit 20, also so ein, zwei Jahre, nachdem ich aufgehört habe, wo ich gemerkt habe, hey, ich denke wirklich die ganze Zeit negativ über alles, was passiert. Und es ist nicht so negativ. Und ich glaube, das war fundamental wichtig für mich. Ich denke, so die richtige Reflexion hat darum vielleicht so ab 20 angefangen von meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ja, einerseits, ich darf auch eben Fehler machen. Ich darf schwach sein. Ich darf die Sachen zugeben. Und trotzdem kann es insgesamt das Ergebnis positiv sein. Und ich darf einfach nicht so hart mit mir selber sein. Und ich bin so ein Typ, wo einfach mein Trainer damals, der hat auch gesagt, er kann mich nicht bestrafen auf dem Platz, weil ich bestrafe mich am meisten. Also wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, irgendwie 10 Bälle gespielt habe von einer Übung, 9 Bälle habe ich perfekt in Ecke platziert, der 10. ist rausgegangen. Ich habe 3 Minuten nur über den 10. Ball geredet, warum der jetzt dort draussen war. Und die Mentalität, die habe ich dann eben erst nach dem Tennis gemerkt, wie tiefgründig die war und vermutlich motiviert durch die ungeschützte, also die isolierte Reflexion. Und ich habe erst gemerkt, wie viel die mir schadet ab dem Punkt. Und dort hat dann wirklich das eigentliche Reflektieren angefangen.
Was unsere Gesellschaft oder unsere heutige Generation, jede Generation hat Vor- und Nachteile, wenn man Gesundheit anschauen, technologische Standards, die wir haben. Wir können uns nicht beklagen, dass wir nicht irgendwie im Mittelalter leben. Das ist wirklich so. Aber etwas, was es, finde ich, meiner Meinung nach, für uns Jungs oder junge Männer einfach schwierig macht, ist Social Media, wo noch ein riesen Bereich mit drin spielt. Vor allem das Thema Selbstreflexion. Wie du das gesagt hast, die negative Selbstreflexion. Auch bei mir, ich habe mich immer, kommen wieder die Vergleiche ins Spiel, wenn du jemanden siehst auf Instagram, weiss nicht, sei es im Calisthenics, sei es im Triathlon, wo noch viel schneller war, noch viel besser war und du eigentlich nie so richtig stolz bist auf deine Sachen. Du willst eigentlich reflektieren, aber du reflektierst dann falsch, weil du nur immer denkst, ah, dort ist ja noch einer besser gewesen oder ich hätte es noch besser machen können. Und ich bin auch selber noch nicht an einem Punkt, wo ich völlig richtig die Reflexion mache, aber auch mal mir genug eingestehen, dass man auch positiv über sich selber sein darf. Hey, ja, ich habe lange, also jetzt von dir, auf einem höheren Niveau Tennis gespielt. Ich studiere an einer sehr guten Uni, ich habe ein gutes Umfeld. So Sachen vergisst man halt mega, mega schnell, wie man wieder in die negative Spirale reinkommt. Und ich denke, dass auch dort ein Punkt ist, wo man wirklich anfangen muss, sich auch selber positiv zureden in seinem Kontext. Weil man verbindet es dann immer mega schnell, dass man den Kontext, den man zum Beispiel jetzt auf Instagram sieht, ist jetzt wahrscheinlich ja, eine der verbreitetsten Formen, dass man das dann wirklich zu seiner Realität macht. Und ich glaube, mega viele Leute unterschätzen das draussen, wie starken Einfluss so etwas auf das nehmen kann. Das allgemein das Thema Social Media sehe ich auch wieder eine ganze Folge allein wert. Aber vor allem in jedem Bereich und die Algorithmen passen das so gut auf uns an, dass so ein schnittiges Ding auf dich kommt, wahrscheinlich jetzt bei dir, alles voll mit Fintech-Startups, die dort noch irgendwie ein Fundraising bekommen. Und das, ich glaube, der Punkt ist einfach etwas, wo wir können es nicht aufhalten. Die Digitalisierung schreitet vor, Social Media wird immer grösser, sondern wir müssen lernen, richtig damit umzugehen.
Wie gehst du aktuell damit um? Wie gehst du jetzt mit dieser Situation um, persönlich? Wie hast du deinen Weg dazu gefunden?
Meinst du zu Social Media oder zu was genau den Weg gefunden?
Genau, also mit dieser andauernden Vergleichbarkeit und dem Wettbewerb vielleicht auch, wo man wahrnimmt über Social Media. Wie gehst du aktuell mit dem um oder was sind deine Learnings bisher?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, ich habe wirklich probiert, noch ein bisschen einfachere Lösungen zu finden, dass ich wirklich Zeit beschränke. Dass ich eigentlich hauptsächlich jetzt probiere, Instagram zu gebrauchen, für das, was es eigentlich auch da ist, wie früher, dass man einfach so ein bisschen persönliche Bilder hochlässt und auf meinem Let's Talk Deep Account wirklich mit Let's Talk Deep arbeite, also dass ich Zeit auf Reels einfach reduziere, weil es sind die Reels bei mir jetzt, die hauptsächlich etwas auslösen. Wenn ich weiss nicht, habe ich irgendeinen PR gemacht im Calisthenics, bin mega stolz auf mich, hey, weiss nicht, ein 60 Kilo Typ, gehe ich auf Instagram gesehen, irgendein Typ macht 110 Kilo. Also der erste Tipp, den ich mir selber gesagt habe und auch wirklich ein bisschen umsetzen konnte, ist einfach die Zeit rein ein bisschen probieren, ja, zu verkürzen. Und ein anderer Punkt, den ich auch wichtig finde, was wir auch viel zu wenig machen, so viele Leute eben, zeigen immer auf den, weiss nicht, auf den Finger, ah, Severin, du hast jetzt deine eigene Firma gegründet, oh mein Gott, das läuft ja alles so top, und wieso du und wieso ich nicht? Jeder von uns hat so eine andere Geschichte. Oder auch genau im Sport, ich kenne einen Kollegen und der ist, weiss nicht, super Körper und alles, dann denke ich mir auch, hey, der ist vielleicht in der Sportschule gewesen, der hat sein ganzes Leben dem gewidmet, dann ist es ja richtig, dass es so ist, wirklich mehr in Kontext setzen, hey, der Typ hat vielleicht andere Möglichkeiten gehabt, hat auch eine andere Disziplin dahinter gehabt, das muss man auch sehen. Also ich finde, mega schnell wird jemand nur in eine Schublade geschoben und sagt, ah, der hat das und das in den Arsch geschoben bekommen. Hey, du kennst Geschichten dahinter nicht. Deswegen wirklich probieren, über Sachen ein bisschen tiefer nachzudenken und wirklich mal nicht direkt urzuteilen, sondern wirklich mal einen Schritt zurück. Und ich bin sonst einer, der immer aus der Emotion handelt. Ich bin, ja, ich bin laut, ich bin da, ich interagiere gerne, aber manchmal auch wirklich ein bisschen ruhiger an die ganze Sache herangehen.
Super spannend, weil ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt. Ich habe mir das auch öfters gefragt. Und ich denke jetzt, wenn man noch von dem Mindset-Shift redet, den ich so ein bisschen mit 20, 21 hatte, den ich jetzt versucht habe, über die letzten Jahre zu kultivieren, ist es genau auf das gekommen. Ich habe realisiert, dass jeder Mensch hat seine Geschichte. Und jeder Mensch hat irgendwo etwas, das vielleicht nicht so gut läuft im Leben oder etwas, das nicht so toll ist. Auch wenn es nach außen wirkt, dass alles perfekt ist bei dieser Person, wissen wir doch alle, jeder hat seine Geschichte und jeder kämpft mit irgendetwas. Jeder hat seine ruhigen, seine stummen Kämpfe, vielleicht auch Silent Battles im Hintergrund. Und wenn man das mal realisiert, habe ich das Gefühl, gibt das eine ganz andere Ansicht darauf, wie man Menschen begegnet. Also eben, wie du gesagt hast, wenn jemand extrem gute Leistung in etwas erbringt, dann sehe ich das mittlerweile so, dass die Person sich das verdient hat. Die Person hat geschafft dafür, sie hat vielleicht irgendwo durch noch Hilfe bekommen über irgendetwas, aber auch das, aus meiner Sicht, das glückt die Tüchtigen. Also ich sehe das absolut so, dass die Leute, die diese Sachen erreichen, das auch verdient haben. Und auch die Realisation, dass das Leben kein Wettbewerb ist. Wir wollen alle am Ende des Tages glücklich sein mit dem, was wir machen. Und meine Motivation, das hörst du jetzt von jemandem, der eigentlich das Leben lang versucht hat, Leute auf dem Platz können zu besiegen und zu schlagen und ja, irgendwo durch können, alles Mögliche gewinnen. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass man sich ja gegenseitig unterstützt, dabei glücklich zu werden. Und diese Perspektive hat mir erlaubt, den Druck wegzunehmen, zum sagen, ich muss besser sein als die Person oder ich muss es besser können. Wie du gesagt hast, wenn irgendwelche Artikel kommen zu einem anderen Startup, wo im gleichen Bereich etwas macht und die haben etwas herausgefunden, wo sie dran sind, wo wir nicht herausgefunden haben. Ich nutze das viel mehr, um meine Neugier zu kultivieren, um zu verstehen, wie haben sie das gemacht, wie haben sie das geschafft. Und wenn ich diesen Leuten im echten Leben begegne, was ich bisher nicht oft haben können, aber in der Vergangenheit, wenn ich dann sogenannten Wettbewerber sozusagen begegnet wäre, dann ist es viel mehr darauf rausgelaufen, dass wir eigentlich viel mehr herausgefunden haben, was wir gemeinsam haben, wie wir uns gemeinsam helfen können, als dass wir gegeneinander sind. Und ich glaube, der Aspekt, der mir persönlich geholfen können, mit dem Vergleich, auch über Social Media und so weiter, umzugehen.
Was man aussen vorlassen muss, ich meine, wir sind alle einmal jung und blöd gewesen, vielleicht sind wir es auch heute noch ein bisschen, man muss auch können wachsen. Eben in dieser Selbstreflexion, dass man sich auch eingesteht, hey, man kann nicht alles perfekt machen, aber der erste Moment zur Besserung ist auch der Moment vom Eingestehen und der Realisation, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und ich finde, die Geste, die du jetzt angebracht hast, etwas mega, mega Schönes. Weil ich habe gerade letztens wieder ein Zitat auf Insta gelesen und dort ist es darum gegangen, «The only person who wants to see you succeed is your father.» Also es geht wirklich nur darum, hey, der Einzige, der dich besser sehen will als er selber, ist dein Dad. Und stimme ich zu. Also es hat auch ein bisschen etwas, ich will jetzt da gar nicht so tief in eine Biologiestunde zurück, aber es hat auch ein bisschen etwas mit natürlicher Selektion zu tun. Wenn du dann wieder ganz, ganz zurückgehst, einfach so ein bisschen die Konkurrenz gegenüber anderen Männern. Und das ist auch richtig so, weil sonst hätten wir uns als Menschheit nicht weiterentwickelt. Sonst wären wir immer sehr stark gleich geblieben. Aber trotzdem, dass man irgendwann schafft, den Switch, hey, ich freue mich für den Severin, dass es klappt. Ich freue mich, wenn ich sehe, dass jemand etwas erreicht. Und eben, da spielen auch wieder individuelle Faktoren rein. Es ist auch nicht so einfach, vor allem, wenn man sich selber schlecht fühlt, dass man es jetzt immer allen gönnt. Da muss man einfach auch ehrlich sein. Es ist nicht so. Also, ich würde auch lügen, wenn ich mein Leben lang so gedacht hätte. Aber wie du sagst, dass man die Freude daran findet, auch andere Menschen glücklich zu sehen. Und das ist auch so eine von diesen Intentionen an diesem Podcast. Mir geht es darum, dass ich mit diesen Erfahrungen, mit diesen spannenden Persönlichkeiten wie dir, die hier im Podcast kommen und erzählen, dass ich da draußen ein paar Jungs helfen kann, die das hören, die vielleicht über so ein Gespräch den Mut findet, in eine Therapie zu gehen, den Mut findet, den ersten Schritt zu machen oder einen Ansatz haben, wie sie ihre Probleme lösen. Weil, wie du sagst, am Schluss, es ist kein Wettbewerb, wir machen das miteinander. Und dass man für sich einen Weg findet, ja, etwas können zurückzugeben. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man ehrliche Gespräche hat. Und wenn man, ich meine, wir können uns über den Weg laufen, dass du mir sagst, hey Leon, cooler Podcast. So. Und du sagst das einfach oberflächlich. Aber man spürt, wenn jemand etwas ernsthaft meint, auch mit einem Kompliment, wenn jemand sich etwas dazu überlegt. Die Gütigkeit gegenüber den anderen, das ist so etwas Wichtiges. Und ich finde das auch so ein bisschen, du hast das vorher super beschrieben, so ein bisschen als Heilmittel gegen den ständigen Vergleich. Nicht immer nur denken, hey, wieso hat er das jetzt? Oder wieso ist der Severin so erfolgreich mit seinem Startup? Sondern hey, der hat etwas auf die Beine gestellt. Der hat sich dafür eingesetzt, dass man dort daraus lernt, Energie zu schöpfen, statt Energie zu verlieren und irgendwie alles zu hinterfragen und zu sagen, hey, wieso hat er das? Wieso habe das ich nicht? Ist ja alles andere als einfach, aber ist vielleicht ein erster Schritt zu einer besseren Entwicklung.
Wegen dem bin ich da. Ich unterstütze das zu 200%. Das Miteinander anstatt gegeneinander, ich denke, das fasst es dann zusammen. Das hat mit dem Glück zu tun, das hat aber auch mit dem Leiden zu tun. Und ich denke, das beschreibt im Podcast und das, was du unternimmst, extrem gut, dass du die Leute versuchst zusammenzubringen, vor allem die Männer zusammenbringst, dass sie mehr miteinander reden und das gemeinsame Glück, aber auch das gemeinsame Leid teilen. Und ich glaube, das ist ein Problem, das ich auch sehe in der Gesellschaft, die existiert, wo Männer oder generell eben die Leute auch über Social Media, über die ganzen Plattformen halt nur das Glück teilen. Und da kommen wir zum Thema von den Schwächen zurück, vom Eingeständnis. Die wollen nichts teilen davon, dass es ihnen vielleicht nicht gut geht. Oder es ist auch ein ganz anderes Thema. Also das ist nicht nur auf Social Media, das ist auch im Kollegenkreis so. Es ist einfach ein unangenehmes Thema und trotzdem geht es darum, das zu normalisieren. Und ich glaube, da machst du sehr bedeutsame Schritte.
Danke dir auf jeden Fall für die ja, sehr, sehr liebe und auch positive Worte gegenüber dem Podcast. Da mich auch schon, das finde ich immer das schönste Zeichen, wenn die Zeit so schnell fortschreitet, dass man gar nicht checkt, wie lange man schon redet. Wir sind jetzt auch schon ja, bei einer Stunde von dieser Folge und deswegen würde ich gerne so ein bisschen in der finalen Phase von dieser Folge auch ja, auf das Thema Reflexion nochmal zurückkommen. Für dich, wie hat sich das Thema mentale Gesundheit für dich verändert? Hat es vielleicht einen Punkt gegeben? Weil ich meine, also ich bei mir glücklicherweise, auf jeden Fall eben bei anderen beginnt das schon viel früher, bis 18, 19, es ist auch eigentlich immer alles in Ordnung gewesen. Aber habe ich also etwas noch gar noch nicht gedacht. Hat es bei dir irgendwie etwas gegeben, ein Alter, wo du dich das erste Mal damit auseinandergesetzt hast? Und was bedeutet mentale Gesundheit heute für dich? Und wenn du das mit uns teilen willst, wie geht es dir mental aktuell?
Ja, ich würde das gerne in drei Teile aufteilen. Ich denke, das erste ist damals mit 19, 18, 19, wo ich definitiv sehr nah am Burnout war, wo ich musste sagen, das ist das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass eine schlechte mentale Gesundheit wirklich existiert überhaupt. Eben das Eingeständnis, zum sagen, mir geht es nicht gut und ich fühle mich gerade depressiv und ich muss etwas dagegen machen. Das ist für mich das erste Mal gewesen, wo mentale Gesundheit über den Sport raus prominent oder wichtig geworden ist. Weil ich mich vorher nur innerhalb des Sports in dieser Bubble bewegt, wo ich gesagt habe, ja, es belastet mich im Match, aber wenn ich nach dem Match gespielt habe, dann geht es mir wieder gut. Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, mentale Gesundheit geht über den Match raus. Und ich habe mich dann auch sehr, sehr intensiv angefangen damit beschäftigen. um mich selber zu beobachten. Ich hatte lustigerweise eine Phase gehabt, nachher auch mit 20, wo ich Belastungsasthma bekommen habe, psychosomatisch ausgelöst, also durch Stress. Und das hat mir aufgezeigt, wie ich insgesamt auf Stress reagiere, wenn er zu viel wird. Das habe ich auch im Sport, also ich noch nicht so kennengelernt. Ich habe einfach gemerkt, das Burnout hat sich so ausgedrückt, dass ich keine Lust mehr gehabt habe, irgendetwas zu machen. Auch Sachen, die mir Spass gemacht haben, keinen Spass mehr gehabt. Ich habe mich sehr stark isoliert, auch von der Gesellschaft. Und das ist der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, was passiert da jetzt mit mir? Wie reagiere ich auf Stress? Und das Psychosomatische war nochmal so eine körperliche Reaktion, wo ich mittlerweile auch, ab und zu habe ich es wieder, wo ich mein Leben nicht undynamischer gestalte wegen dem. Aber ich habe gemerkt bei mir mittlerweile, dass die mentale Gesundheit sehr stark mit dem Stress, den ich mir selber auferlege, zu tun hat. Und wenn der Stress zu viel wird, dann kann es sehr gut sein, dass ich dann auch wieder Asthma habe. Und das ist der Moment, wo ich dann auch merke, jetzt muss ich Bremse einlegen, jetzt muss ich etwas loswerden, wo mich sehr stresst. Das heisst in meinem Fall nicht unbedingt, dass ich weniger mache, als was ich mache. Also mein Leben ist gleich dynamisch. Aber ich merke, ich muss meine Gedanken neu sortieren. Weil wenn ich an einem Thema zu lange rumnage und dort sehr viel Energie verschwende, auch gedanklich, dann geht der Stress nicht weg. Und aus dieser Hinsicht ist mentale Gesundheit für mich jetzt das höchste Gut. Also es hat in den letzten Jahren, für mich ist das Lebensziel gewesen, zu sagen, ich will nie mehr dort zurückgehen, wo ich gewesen bin. Ich will nie mehr in die Position kommen, wo es mir nicht mehr gut geht. Und ich habe dank dem Belastungsasthma immer so ein Stoppsignal, das mir signalisiert, jetzt kannst du es nicht mehr betreiben, jetzt musst du aufhören. Aber ich merke auch gleichzeitig, dass die Regeneration von mir nicht immer so aussieht, dass man jetzt einfach nichts mehr körperlich macht und nur noch rumliegt, sondern das ist in der Regel für mich schlimmer. Für mich geht es darum, dass ich aktiv bleibe, in einem Rhythmus bleibe, ins Fitness gehe öfters, dass ich strukturiert bleibe in meinem Alltag. Das ist für mich extrem wichtig. Und da bin ich aktuell, denke ich, das meine grösste Baustelle. Trotz der sehr vielen Sachen, die ich unternehme, Studium, Startup, Familie, Freunde, Sozialleben etc., all das aufrecht zu behalten und die Struktur auch beizubehalten, das fällt manchmal raus. Und dann merke ich wieder, okay, jetzt habe ich wieder viel Stress, jetzt schlafe ich nicht mehr gut, jetzt kommt langsam das Asthma wieder und dann versuche ich wieder zurück in die Struktur zu kommen. Und aktuell ist das, gut, fragst du mich natürlich auch zum schlimmsten Zeitpunkt vor den Prüfungen, aber es ist so, dass ich wieder an dem Zyklus bin, wo ich sage, ich brauche wieder Struktur. Und die Struktur, die setze ich mir selber auf. Dann sage ich, ich plane jetzt meine Woche voraus, ich weiß ganz genau, wann ich was mache. Und sobald ich im Klaren bin, dass all das, was mir Stress bereitet, in dieser Woche, in dieser Struktur geregelt ist, dann bin ich wieder ruhig. Dann geht es wieder zurück, dann geht es wieder aufwärts. Ich muss natürlich auch leisten in dieser Zeit, dass ich kann nicht jetzt einfach die Struktur machen und dann nichts einhalten. Aber aktuell ist es mir noch nie so gut gegangen, wie in den letzten 3-4 Jahren psychisch. Auch weil ich mit dieser Realisation, mit dem Mindset-Shift rausgegangen bin, aus dem Burnout und gewusst haben, was ich nicht mehr machen will. Also dort eben, wo die richtige Reflexion angefangen hat.
Wow, auch da sehr, ja, sehr deep, das genau, was ich da eigentlich in dem Podcast auch suche. Der Punkt, den wir vorher nochmal angesprochen haben, dass man, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen aus dem Konzept gekommen, weil ich so schön zugelassen habe, aber genau das finde ich richtig. Genau die, weil ich bin die ganze Zeit mit dem Punkt gewesen, was ich dich noch wollte fragen. Und jetzt bin ich selber gerade ein bisschen draus gefallen. Vielleicht als kleine Zwischenfrage, dann fällt es mir sicher gerade wieder ein. Gibt es einen Satz, ein Zitat, einen Gedanken, ob es jetzt direkt mit mentaler Gesundheit zu tun hat oder nicht, wo für dich handlungsleitend ist oder wo du mitgenommen hast oder wo du dir einfach geprägt hast? Ich glaube, bei jedem von uns gibt es so gewisse Momente und ich finde, es ist immer mega spannend. Vielleicht gibt es jemanden, der ein gleiches Zitat hat. Gibt es dort eins, das dich begleitet? Das muss auch, ja, es muss nicht von irgendjemandem bekannt sein oder etwas, was du dir immer wieder sagst oder anhand von was du dich orientierst?
Ja, ich habe mich, denke ich, schon bevor ich das Zitat gelesen habe, habe ich mich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt, wo wir jetzt auch vorher gerade besprochen haben. Und dann habe ich herausgefunden, dass das mal der Robin Williams gesagt hat. Und zwar ist es genau das, was wir vorher darüber geredet haben, mit «Everyone fights their silent battles, be friendly and treat them well». So auf die Sicht. Das ist jetzt nicht Wort für Wort natürlich von ihm, aber Quintessenz von dem Zitat besagt das. Und das ist für mich wirklich ein Leitfaden im Leben, wo ich sehe, wenn ich das anwende, eben auf den Vergleichsmechanismus, den wir vorher besprochen haben, anwende auf den Selbstdruck, den ich mir mache, dann fällt das alles weg. In dem Moment, wo ich daran denke, hey, die Person hat vielleicht dort ist besser unterwegs oder und so weiter und so fort, dann kommt mir das Zitat in den Kopf und ich merke, es ist nicht so wild.
Leider, der Robin Williams, auch eine Person, die mir an Suizid verloren haben, auch ein sehr guter Schauspieler, haben den Film immer sehr gerne geschaut. Ja, auch wieder eine traurige Realität von den Zahlen, die da aussen auch herrschen. Auch zudem wird es mal natürlich eine ganz eigene Serie von Folgen geben zu dem Thema. Mir ist die Frage von vorher wieder eingefallen, und zwar, also nicht eine Frage, mehr Aussage, und zwar, eigentlich ist es ja ein bisschen paradox, das sollte jetzt auch nicht falsch tönen, aber du hast für dich etwas entwickelt, das ist jetzt fast schon ein bisschen schwarz Humor, aber hey, sobald ich mein Asthma bekomme, merke ich, es geht mir nicht gut. Und du hast eine Lösung gefunden, dass du dann mit Struktur dagegen gehst. Also du gehst dann eigentlich sehr systematisch halt dran an. Es ist eigentlich schade, dass es so weit gekommen ist mit dem Belastungsasthma, aber trotzdem ist das ein Trigger für dich, wo du merkst, hey, jetzt stimmt etwas nicht. Und ich habe bei mir gewisse, aber noch nicht so klare, jetzt halt auch nicht so psychosomatisch oder physiologisch, aber ich glaube, das ist auch etwas, was man für sich mega herausfinden muss, weil dort eben wieder kommen zu dem Thema Reflexion. Viel zu wenig Leute denken darüber nach, hey, was könnte so ein Trigger sein, weil ich gar nicht darüber nachdenke, was könnte mich belasten. Und ich habe das auch viel, viel zu spät gemacht. Severin, erstens mal möchte ich mich allgemein dafür bedanken, dass du dich heute dazu entschieden hast, in die Folge zu kommen. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist auch wenn wir da offen und ehrlich reden, es ist nicht einfach, über eigene Schwächen, über eigene Probleme zu reden. Aber genau mit Leuten wie dir kann so ein Podcast wachsen und Leute da draussen können von dem profitieren. Deswegen an dieser Stelle zuerst mal danke, dass du die Zeit genommen hast, heute in das Studio zu kommen. Es war auch der erste Deep Talk mit einem anderen Mann. Also wirklich so ein bisschen die Eröffnung. Du hast auch dein Startup-Wesen angesprochen und ich weiss, dass du dort mega engagiert dran arbeitest. Aber wir würden in dieser Folge dem nicht mehr gerecht werden. Und wie du sagst, du bist dort auch mit völliger Leidenschaft drin. Das hat sicher auch seine Schattenseite. Zudem habe ich mir auch schon Fragen für diese Folge überlegt gehabt. Aber dem müssen wir eine eigene Folge widmen. Das bedeutet eigentlich, nachdem du nachher nochmal dein Schlusswort haben darfst, wenn du irgendwann Bock hast, auch über das zu reden, dann bist du herzlich willkommen, weil ich glaube, für viele Leute draußen, vor allem so ein bisschen in unserem Umfeld, die auch darüber nachdenken, hey, vielleicht Startup etwas gründen, so Erfahrungen sind wertvoll. Aber an dieser Stelle würde ich mich einfach gerne bedanken, dir jetzt auch nochmal deine letzten Worte geben, einfach was du sagen willst, vielleicht etwas an draußen, am Podcast selber, und möchte an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen, dass du heute da gewesen bist.
Danke dir. Es ist extrem tiefe Session, wie du auch von deinem Podcast her den Namen natürlich gewählt hast. Es hat aber mir auch wieder, es hat mich zurück in Zeiten gebracht, wo ich viel darüber nachgedacht habe, wo auch dunkel gewesen sind. Wir müssen offen darüber reden, aber ich finde es fantastisch, die Möglichkeit gehabt zu haben, jetzt darüber zu reden auch. Ich finde, du gehst das genau richtig an. Ich glaube, meine Message an die Leute, die das hören, ist definitiv, auch wenn wir jetzt noch nicht so oft darüber reden können, ich weiss, wie es ist, mit viel Druck konfrontiert zu sein. Ich weiss, wie es ist, selber keine Schwächen zugeben oder zugeben wollen. Und ich bin da, um zu sagen, es ist okay. Es ist okay, diesen Schritt zu machen. Es ist wirklich von einer Person, die selber auch in dieser Position war und andere sieht, die darin leiden, ist es mir umso wichtiger, an ein Thema haben, das euch beschäftigt, etwas, das irgendwo euch mental beeinträchtigt, auch auf eine gewisse Art. Redet mit Leuten, die bauen die Brücke zu Leuten. Also das war etwas, das mir extrem geholfen hat, jetzt in den letzten Jahren. Mein Freundeskreis hat sich so aufgebaut durch Leute, die mich mit allen Schwächen und Kanten kennen. Ich habe Abstand genommen von Leuten, die urteilt haben darüber. Und das hat nicht mal mit mir zu tun gehabt, das hat mit ihnen selber zu tun gehabt, vielleicht auch, weil sie für sich selber gekämpft haben. Und das ist ein Prozess, der viel Zeit braucht, in sich selber jetzt zu schauen. Aber wenn ihr jemanden kennt, wo irgendwo durch eine Offenheit hat, wo gut zu euch ist, redet über so Themen. Und das ist meine Message, die sich sehr stark vereint mit der Message vom Podcast allgemein, von dir, Leon. Also wirklich extrem tolle Arbeit. Ich würde mich extrem freuen, auch noch mal in der Zukunft mal da aufzutreten und vielleicht das auch noch mal von einer Seite jetzt beleuchten, gerade was auch noch engere Beziehung zu wie geht es Männern, wie reden wir in unserem Umfeld, wo wir das noch mal ein bisschen mehr beleuchten in einem sehr dynamischen Kontext. Aber bis dahin, vielen Dank dir für deine Arbeit. Du erreichst wirklich etwas sehr, sehr Wertvolles.
Nochmal auch da, danke dir vielmal für die Worte. Severin, ich hätte die Folge nicht schöner abschliessen können als mit deiner Message. Ich möchte dir, der da heute zugelassen hat, danken, dass du dir Zeit genommen hast, in den Podcast reinzuhören. Ich wünsche dir nur das Beste. Du bekommst alle wichtigen Informationen für die nächsten Folgen, die jetzt auch schon in Produktion sind. Die Studios sind reserviert und es wird dann wieder die ein oder andere Late-Night-Session geben. Aber es steht alles, dass wir weitermachen. In dem Sinn wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Mach's gut und wir hören uns das nächste Mal bei Let's Talk Deep. Einfach ehrlich. Ciao zusammen.